Es hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, zwei Podcast-Folgen an einem Tag aufzunehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin immer noch knisternd Konstantin.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen und oder psychischen Erkrankungen beschäftigen.
Wir haben uns lange nicht gesehen.
Es ist bahnbrechend, dass es wirklich möglich ist, zwei Podcast-Folgen hintereinander aufzunehmen.
Ja, zu einem Buch, wo eben sehr viel zu sagen ist.
Ja, also ich möchte das gerade, weil ich so gelacht habe gerade drüber, möchte ich es nochmal so spoilern, dass wir jetzt uns in Folge 2 befinden über Unter Verrückten sagt man du von Lea de Gregorio. Und ich habe am Ende der ersten Folge gerade gesagt, dann dürfen wir aber nicht 4 Wochen warten, bis wir die zweite Folge aufnehmen. Und als dann das Mikrofon aus war, hat Konstantin die grandiose Idee gehabt, dass wir die zweite Folge ja auch direkt im Anschluss aufnehmen können.
Mind blown.
Mind blown, wirklich. Also so funktioniert mein Gehirn oft nicht.
We're banking it. Genau. Also, wir haben noch festgestellt, wir haben doch einiges noch zu sagen.
Wir haben noch Gesprächsbedarf.
Wir haben noch Gesprächsbedarf.
Ja, auf jeden Fall. Möchtest du oder vielleicht führe ich dich?
Für mich.
Hin? Keine Ahnung.
Für mich hin.
Nur weil ich aufgeschrieben habe, dass Lea de Gregorio einen in Teilen vielleicht spirituelleren metaphysischeren, religiös angehauchten Zugang hat zu dieser Frage, also auch zu Psychosen, zum Sinn von Psychosen.
Und auch so zur Therapie so ein bisschen auch, ja.
Genau, und woher kommt es? Und wir haben das am Ende der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass sie eben nicht vollkommen zu Unrecht, möchte ich anmerken, kritisiert oder eine bestimmte biologistische Sichtweise auf Psychose kritisiert. Nämlich, dass eben Psychose, eine akute Psychose komplett sinnlos ist.
Also das kritisiert sie, genau.
Genau, also diese Annahme, also sie schildert auch Zusammentreffen mit ÄrztInnen, die ihr genau das sagen. Mhm. Also wir müssen nicht über den Inhalt der Psychose sprechen oder weil das einfach, es ist komplettes Chaos der Hirnchemie und deswegen passiert das und es ist total belanglos. Mhm. Und da stellt sie sich halt durchaus gegen und sagt, nee, das würde sie anders sehen und sie ist nicht die Einzige, die das so sieht. Also es gibt zum Beispiel eine, ich lasse dich gleich loslegen, nur passt es gerade so gut,
loslegen mit was?
Mit dem, was du sagen wolltest zu dem Thema. Aber sie trifft zum Beispiel für das Buch Dorothea Buck, die ist leider mittlerweile verstorben. Die ist 1936 mit 19 Jahren als schizophren diagnostiziert worden, also unter den Nazis und zwangssterilisiert worden. Und die hat ein Buch geschrieben, was so ein bisschen zu dem passt. Es heißt nämlich Auf der Spur des Morgensterns, Psychose als Selbsterfahrung. Mhm. Und das ist eben was sicherlich nicht alle Menschen mit Psychose erleben. Aber es gibt so zwei, würde ich sagen, also wahrscheinlich mehr, aber so zwei grobe Empfindungen, die man so als Betroffene vielleicht haben kann, wenn man psychotische Episoden erlebt hat. Mhm. Nämlich einerseits, das ist so schlimm gewesen für mich, so ein großer Kontrollverlust oder so beängstigend, dass ich das nie mehr wieder erleben möchte.
Ja.
Und Leute, die psychotische Episoden erlebt haben, die sie als bereichernd empfunden haben für ihre persönliche Entwicklung oder für ihr tieferes Verständnis von der Welt oder so. Und dass die das so erleben, wirklich ein bisschen also unterrepräsentiert sind, dass das auch nicht medizinischerseits so wirklich anerkannt wird, dass man das auch so erleben kann. Ja. Aber jetzt, ich lasse dich erstmal zu deinem Leib-Seele-Problem. Komm.
Mein sehr persönliches Leib. Also ich habe ein persönliches Leibproblem, nicht so sehr ein Seeleproblem, glaube ich. Nein, also um vielleicht erstmal.
Vielleicht erstmal, was ist das?
Ja, genau. Also diesen Leib-Seele-Dualismus. Jetzt bin ich kein Philosoph, wie man mitbekommen hat, wahrscheinlich die letzten Episoden, sondern verhaftet auf jeden Fall in eher so empirischen, wissenschaftlich nachweisbaren Denkweisen oder beweisbaren Denkweisen und dadurch ziemlich weit von eher geisteswissenschaftlicher Philosophie entfernt, glaube ich. Und meine Sorge bei diesem Leib-Seele-Problem, was da ein, zwei Mal anklingt im Buch, ist, dass da so eine Vorstellung hängt von Leib und Seele sind getrennte Entitäten, getrennte Zustände auf irgendeine Art und Weise. Das ist eine Sichtweise, die, glaube ich, in der Aufklärung oder so um diese Zeit irgendwo
es gab sie mal,
existiert,
ne?
Das, und dann, existiert hat. Und auch lange Zeit wohl diskutiert wurde. Und jetzt muss ich mich ein bisschen aus diesem philosophischen Fenster lehnen, sozusagen, aber zumindest aus dieser eher empirischen, materialistischen, nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von Materie, Sichtweise eigentlich sich gar nicht stellt, die Frage, sondern alles, was wir fühlen, was wir denken, was wir wahrnehmen, schlussendlich irgendeine Form von biologischer Reaktion oder Reizung bei uns im Körper, im Gehirn und so weiter ist. Und dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nicht genau sagen können, was es ist, was da im Gehirn dann diese jeweiligen Empfindungen und Wahrnehmungen macht, sind es die
Ströme. Es gibt ja manche
Ströme.
Sachen, also sorry, Assoziationsdings. Ja. Es gibt ja manche Sachen, die man auch provozieren kann, wenn man bestimmte Regionen des Gehirns stimuliert. Also zum Beispiel bestimmte Hirnregionen lösen religiöse Empfindungen aus, wenn sie stimuliert werden.
Also man kann so ganz grob schon sagen, das scheint offensichtlich Zusammenhänge zu sein, aber im Detail kann man es nicht sagen. Ist es der und der Hirnstrom in dem Areal? Ist es die Vergrößerung der Durchblutung in dem anderen Areal? Ist es die gleichzeitige Verschaltung und Feuerung von verschiedenen Prozessen im Gehirn und so weiter. Man hat Theorien dazu, man kann es aber nicht genau sagen und man sollte vorsichtig sein, das nennt sie aber auch, glaube ich, im Buch, dass wenn Psychiater oder generell Ärzte irgendwo sagen oder Menschen sagen, das und das Medikament wirkt an der und der Stelle und macht dann die und die Sache bei einem Antidepressivum zum Beispiel, das kann man vollhals verkünden, aber es stimmt nicht oder zumindest kann man sich nicht sicher sein, dass es wirklich stimmt, weswegen ja üblicherweise auch häufig mehrere Antidepressiva durchprobiert werden müssen, bevor man
ja
irgendwann zu dem Punkt kommt.
Genau.
So. Also da darf man schon das Großkopferte da ein bisschen einschränken, was da vielleicht formuliert wird. Aber die Grundidee, dass irgendein biologischer Prozess daran beteiligt ist, der steht für mich zumindest persönlich außer Frage. Und alles andere ist Glauben an höhere Mächte. Und das kann man und das darf man, aber das ist dann meiner Meinung nach keine Wissenschaft mehr. Und sicherlich ist das in der Psychologie nochmal oder Psychotherapie deutlich schwieriger als vielleicht im internistischen, gastroenterologischen Bereich, wo man irgendwie guckt, das und das Bakterium ist da im Magen unterwegs. Aber die Grundidee ist erstmal solche da und da braucht es noch Forschung, bevor man vielleicht mit etwas mehr Sicherheit sagen kann.
Also insbesondere auch in Bezug auf Schizophrenie, ne? Da ja wirklich, also es ist mittlerweile relativ klar, da haben wir vorhin auch off-Mikrofon kurz drüber gesprochen, dass relativ klar ist, dass es eine recht große genetische Komponente bei Psychosen gibt, was aber nicht bedeutet, dass Genetik der einzige Grund ist und dass man manchmal den Eindruck gewinnen kann beim Lesen des Buches, dass das irgendwie weit akzeptiert die Begründung eben dafür ist, dass es zu Psychosen kommt. Und dann hast du aber schon gesagt, dass das jetzt nicht so...
Das ist nicht das Mainstream-Meinung.
In Fachkreisen jetzt nicht... Also es mag einzelne ÄrztInnen geben, die solche Aussagen treffen, ne? Aber jetzt die größere Forschungslage zum Thema Schizophrenie oder Psychosen macht jetzt nicht die Aussage, da geht einfach irgendwann aus komplett unerklärlichen Gründen irgendwo was im Hirn kaputt und dann passieren total sinnlose Dinge.
Ja. So. Genau, also das ist... also ein multifaktorielles Geschehen. Das ist erstmal ein Begriff, der einfach nur heißt, es spielen viele Sachen eine Rolle. Und dann ist bei psychischen Erkrankungen oder psychischen Störungen eben immer dann die Frage, wie viel davon ist eher biologisch und von diesem biologischen, wie viel ist genetisch? Das ist ja auch nicht dasselbe.
Ja.
Und dann, wie viel sind Umwelteinflüsse, wie viel sind innerpsychische Zustände, zwischenmenschliche Sachen, Stress als Stichwort, ist ganz, ganz häufig natürlich, was da fällt. Im Übrigen auch ja bei Schizophrenie zum Beispiel, dass das mit auslösend und auch genverändert tatsächlich wirken kann. Aber um so ein bisschen das mit Zahlen, ich habe mal wirklich nur ganz grob mal so durchgescannt, was so die aktuellen Zahlen sind, die da fallen, was die Erblichkeit, die genetische Erblichkeit angeht. Und da wird bei einer paranoiden Schizophrenie, was die Störung ist, die klassischerweise mit Psychose als Begriff verbunden ist, so ungefähr eine 50-prozentige Erblichkeit gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe versucht zu verstehen, was mit 50% gemeint ist. Ich kam nicht so richtig dahinter.
Mhm.
Also heißt das 50% einer eineigen Person, also 50% Wahrscheinlichkeit einer eineigen Person würde auch eine Schizophrenie haben. Oder, also, aber nehmen wir es mal als eine Hausnummer irgendwie. Und im Vergleich dazu habe ich zum Beispiel bei einer bipolaren Störung, also das, was die Autorin berichtet, eine höhere Zahl von Erblichkeit gesehen, also 60-85% an genetischen Faktoren, also ich würde sagen recht hoch, aber immer noch bei, sagen wir mal, 70% Durchschnitt noch 30%, die irgendwie äußere Faktoren damit reinspielen lassen würden. Und im Vergleich mal vielleicht zu Störungen, die weniger, auch im klassischen Bild, weniger biologisch verhaftet sind, bei Depressionen, bei Angststörungen, da hat sich das dann eher im Bereich so von 15-30% Erblichkeit bewegt. Also was ja ein Zeichen dafür ist, und das passt zumindest zu meinem persönlichen subjektiven Empfinden, wie da im Fachkreisen auch geredet wird, dass bei einer Depression, bei einer Angsterkrankung kann so das Genetische ein bisschen eine Rolle spielen, aber es ist wahrscheinlich nicht so das Hauptding. Und bei zum Beispiel so Störungen wie einer paranoiden Schizophrenie oder einer bipolaren Störung, da spielt es irgendwie eine größere Rolle. Aber eine größere Rolle heißt erstens nicht, dass es die Hauptrolle spielen muss und dass es die einzige Rolle vor allen Dingen spielen muss. Und das ist die moderne Sichtweise auf diese Art von Störungen. Du hast schon gesagt, mag irgendwie eine Ärztin irgendwo geben, die da sagt, nee, das muss alles nur mit so und so behandelt werden.
Ja, wenn sie nur die richtigen Tabletten kriegen,
genau,
ne, dann.
Und es mag auch sein, forschungsmäßig, dass das die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung mit sich bringt.
Ja.
Da habe ich die Zahlen jetzt nicht im Blick. Aber man würde normalerweise so gut wie niemanden finden, oder ich kenne zumindest niemanden, der behaupten würde, Schizophrenie oder eine bipolare Störung ist nur biologisch auf irgendeine Art und Weise.
Und man muss ja auch nochmal trennen zwischen, wir behandeln das jetzt akut mit Medikation zum Beispiel, oder wir ordnen das ein. Also so wie ich Ihre Kritik verstehe, findet da auch für Ihr Empfinden zu wenig Einordnung der Psychose zum Beispiel in den Lebenskontext statt und zu wenig Gespräch über zum Beispiel Gedanken oder Ideen in der Psychose.
Ja.
Also dass es halt gerne so abgewehrt wird, das Gespräch darüber. Dann kann man sich natürlich auch fragen, sollte man, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also spricht man inhaltlich darüber in der akuten Psychose und ist das überhaupt
das
möglich?
Oder
spricht man im Nachhinein darüber,
genau.
einordnend, ne? Also welche Faktoren haben dazu geführt, dass es überhaupt zu dieser Episode gekommen ist? Was waren irgendwie zentrale Gedanken, Ideen,
ja.
Empfindungen innerhalb dieser psychotischen Episode und wie lassen die sich irgendwie verknüpfen mit dem eigenen Leben und Erleben oder dem eigenen Selbstkonzept oder so? Weil natürlich kann das erstmal sehr chaotisch aussehen, was in einer psychotischen Episode so einem durch den Kopf geht, ne? Aber das heißt ja nicht, nur weil mich jetzt nicht wirklich die CIA vergiften will, dass solche Ideen nicht irgendwas mit mir und meinem Leben zu tun haben, weswegen die mir kommen.
Ja.
Oder weswegen ist das es, was mich dann eben besonders belastet. Also jetzt nur als sehr klischeehaftes Beispiel. Ne? Also sie schildert andere Beispiele von Themen oder Gedanken, die sie so hatte. Oder so von einer allgemein halt auch sehr gelockerten Assoziationsfähigkeit. Ne? Oder dass plötzlich so überall Verbindungen da sind, die vorher nicht da waren. Und dass das im Übrigen auch was Bereicherndes haben kann, so eine Wahrnehmung zu haben, weil das natürlich eine komplett andere Welt- und Realitätswahrnehmung ist, wenn plötzlich so viele Sachen miteinander zusammenhängen, die normalerweise irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Und also da kann ich verstehen den Ansatz, dass man sagt, okay, da würde ich gerne irgendwie tiefer einsteigen und dass sie wohl auch erlebt hat. Ich glaube, sie war sie bei einer Analytikerin oder so?
Ich glaube, sie war bei verschiedenen.
Also ich meine zumindest, sie schildert Situationen, wo sie halt explizit, und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie sich dann nicht mehr akut in der Psychose befunden. Dass sie darüber sprechen möchte, über dieses psychotische Erleben, was sie da erlebt hat und wie empfunden und so. Und dass das oft abgewiegelt wurde von professioneller Seite, eben mit der Begründung, dass es darin keinen Sinn zu finden gibt. Und ich glaube, das Bedürfnis halt, Sinn zu finden in solchen total außergewöhnlichen, umwälzenden Lebenserfahrungen, das ist ja nicht nur was auf psychotische Zustände zutrifft, sondern auf ganz viele Erlebnisse, nach denen Menschen dann das Gefühl haben, okay, ich muss versuchen, da irgendwie einen Sinn drin zu finden oder dem nachträglich einen zu geben.
Ja, das mag selbstwertdienlich sein und das mag auch inhaltlich einen Sinn haben. Und ich finde das tatsächlich auch einen wichtigen Aspekt. Also ich finde, es klingt bei ihrem Buch so ein bisschen raus, der Vorwurf, dass die Psychiatrie und damit gleich eingenommen die Psychotherapie auch sich um diese Sinnfragen nicht kümmern würde und dass man die nur an anderer Stelle irgendwo findet, zum Beispiel im Glauben. Übrigens, Fun Fact, Menschen in Glaubensgemeinschaften sind üblicherweise psychisch gesünder als Menschen, die nicht in Glaubensgemeinschaften sind. Ich denke nicht, dass das was mit Göttern zu tun hat, aber keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Und diese Kritik, dass so diese Sinnfindung gar nicht Thema ist oder sei, würde ich persönlich zumindest zurückweisen wollen, weil es Richtungen der Psychotherapie gibt, die sich ganz spezifisch mit Fragen der Sinnfindung beschäftigen. Das fing viel an aus so diesen Forschungen von dem Viktor Frankl, der dazu zur NS-Zeit und Jugend, Judenverfolgung da zu
sehen. Als KZ-Überlebender gewesen.
KZ-Überlebender, genau. Viel gemacht hat. Und eine moderne Form davon zum Beispiel, die ich persönlich viel vertrete, ist dieses ACT, Akzeptanz-Commitment-Therapie, wird bei uns im Haus auch ganz viel gemacht. Das ist so die haupttherapeutische so Grundhaltung, mit der wir versuchen anzugehen. Und da ist ganz, ganz Kern der Sache, so eine Wertearbeit, also eine Klärung eigener Werte, zu überlegen, was tue ich dafür, die Sachen, die mir persönlich wichtig sind, tatsächlich auszuleben, was ist mir überhaupt wichtig und wie weit bin ich bereit, auch Belastungen oder Schmerzen oder Ängste in Kauf zu nehmen, weil mir eben da eine Sache wichtig ist, weil ich kann nicht verhindern, dass im Leben Schmerzen und Ängste und sowas auftreten. Ja. Und also da ist das ein ganz, 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 ganz großer Kern, definitiv. Das ist jetzt der sogenannten dritten Welle der Verhaltenstherapie, also diese moderneren Konzepte der Verhaltenstherapie. Modern heißt so 80er, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt. Und da gibt es noch ein, zwei andere Schulen der Verhaltenstherapie, so dialektisch-behaviorale Therapie nach Linehan, die so in Richtung von Behandlung von Borderline-PersönlichkeitspatientInnen entwickelt wurde. Da bin ich nicht so der Spezialist. Ich meine aber auch, dass so solche Themen da mit auftauchen, Sinnhaftigkeit. Wo ich es nicht genau weiß, ist bei diesen metakognitiven Therapien, die auch dritte Welle sind. Da habe ich so ein bisschen blinden Fleck.
Ich verstehe, dass manche Menschen, also jetzt in Bezug auf, das ist jetzt eher Bezug auf Psychotherapie, weniger Bezug auf Psychiatrie, den Eindruck gewinnen können, dass es hauptsächlich darum geht, wie drücke ich das aus? Also es ist ja auch irgendwo so, hauptsächlich darum geht, wieder lebensfähig oder fähiger zu werden.
Ja.
Was ja nicht falsch ist.
Du bist ja erstmal eine Basis, mit der man arbeiten kann.
Was dann aber oft systemische Ursachen außer Acht lässt und sich darauf konzentriert, Menschen wieder funktionsfähig, und das meine ich jetzt im negativen Sinne, Menschen wieder funktionsfähig irgendwie in die gesellschaftlichen Abläufe zu integrieren. Ich meine, da haben wir wieder so einen ganz kleinen Seitenstrang zur Antipsychiatriebewegung, wenn die sagt, ne, die Gesellschaft hat die Leute krank gemacht. Das ist in dieser Absolutheit natürlich auch nicht richtig, aber es gibt natürlich gesellschaftliche Strukturen, Bedingtheiten, die eher dafür sorgen, dass Menschen erkranken Ja. Insbesondere in unserer heutigen Gesellschaft mit sehr hohem Leistungsdruck und so weiter und so weiter. Das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Also ich kann verstehen, dass man Psychotherapie kritisieren kann und jetzt nicht ihr Vorhandensein insgesamt, sondern die Auslegung mancher TherapeutInnen oder so. Ne?
Absolut.
Dass es nur darum geht, okay, wir kriegen sie wieder so weit hin, dass sie wieder in ihr Hamsterrad zurückgehen können und dann ist unsere Aufgabe erledigt. Ne?
Aber, also, ich meine, das mag also noch ein bisschen mehr.
Niemand wird das explizit so sagen, das ist mir auch schon bewusst. Ne? Aber dass es sich jetzt um, also das Problem an der Sache ist ja auch, dass Psychotherapie systemische Missstände innerhalb der Gesellschaft ja nicht lösen kann.
Das ist das Thema. So, also,
aber deswegen kannst du es ja auch, also deswegen ist es schwierig zu thematisieren oder besprechen in der Psychotherapie, weil man kann das natürlich feststellen, dass das so ist und man kann gegenseitig sich versichern, dass man es schlecht findet. Ja. Aber die Veränderung im psychotherapeutischen Kontext ist ja schlicht nicht machbar.
Also, üblicherweise nicht möglich. Und das, also ich weiß jetzt auch nicht, wie alle KollegInnen arbeiten und sowas, aber natürlich würde man bei einem Aufbau von einem Modell, wo kommt das her, wo sind die Stressoren und sowas, natürlich würde man gesellschaftliche Faktoren damit reinnehmen, wenn das für die Person dann eine relevante
Sache ist. Weil ich tatsächlich selber sagen muss, ich meine, das mag jetzt auch für meinen konkreten Fall gelten, aber ich habe in all den Therapien, die ich gemacht habe, ging es nie um irgendwelche systemischen Dinge, die dazu geführt haben mögen, dass ich da bin, wo ich bin.
Ah, da waren das Lücken.
Sondern es ging immer nur um persönliche Biografie und Erlebnisse innerhalb der persönlichen Biografie, was ja auch wichtig ist ist und auch eine zentrale Sache ist und ich für mich selber, für mich persönlich und für meine Entwicklung von Problemen spielt die Biografie eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ne? Aber es war nie Thema, welche gesellschaftlichen Missstände sich irgendwie verstärkend vielleicht ausgewirkt haben oder dafür gesorgt haben, dass bestimmte Sachen überhaupt nur so passieren konnten. War für mich nie Thema. Was nicht heißt, dass es andere Therapeuten nicht machen, aber ich habe das nie erlebt.
Ich würde sagen, das ist natürlich von Patient zu Patient, von Störungsbild zu Störungsbild unterschiedlich und hängt von vielen Erfahrungen dann ab, die da mit eine Rolle spielen. Aber das wäre eine Lücke. Ich persönlich lege da aus dem Grund, dass es häufig nicht veränderbar ist, da nicht einen Schwerpunkt drauf. Genau. Aber zumindest mal zu sammeln irgendwie, was dann eine Rolle spielt. Also jetzt mal so ganz primitiv, Wendeerfahrungen bei Leuten, die in neuen Bundesländern irgendwie aufgewachsen sind. Das ist was häufig so Risse im Lebenslauf sind, die eine Rolle spielen können. Noch bei älteren Patienten, wenn es irgendwie Ex-Erfahrungen von Nazi-Eltern waren, die dann noch. Also,
auch das, Rassismus zum Beispiel.
Rassismus-Erfahrungen, Also da gibt's einiges, die man vielleicht habe jetzt selber bei mir einen blinden Fleck, aber die man auf jeden Fall mit sammeln würde, zumindest am Anfang, so bei Aufbau oder Störungsmodells und dann vielleicht in der eigentlichen Behandlung nicht mehr häufig im Thema hat, wenn die jetzt gerade nicht akut eine Rolle spielen. Aber ich kann mir einfach nur schwer vorstellen, dass das bei Kolleginnen und Kollegen irgendwie so gut wie gar nicht oder selten irgendwie eine Rolle spielt.
Also ich habe zumindest aus betroffenen Perspektive von Leuten, die jetzt zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, des Öfteren erlebt, wenn die in Therapien waren bei Menschen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, dass die Erklärungsmodelle oder auch die Empfehlungen, wie denn damit am besten umzugehen sei, oft nicht so praktikabel waren oder eben nicht so sehr anerkannt wurde, wie groß das Problem im Alltag vielleicht wirklich sein kann und wie tief empfunden die Konsequenzen sein können, wenn man das eben selber nicht erlebt und dann sagt, naja, gut, ne, das passiert halt mal, da müssen sie irgendwie lernen, drüber zu stehen oder keine Ahnung. Ne? Also, dass dann daran gearbeitet wird, dass die Person einfach irgendwie besser lernt, das runterzuschlucken, als das anerkannt, wie gesagt, geändert werden kann es ja im psychotherapeutischen Kontext nicht. Aber die Anerkennung erfolgt, dass das ein größerer Gesamtzusammenhang ist, in dem das passiert und nicht einfach nur, ja, sie haben halt irgendwie Pech, dass sie auf Arschlöcher treffen, die so mit ihnen umgehen. Ne? Aber das wäre jetzt nur ein Beispiel dafür. Gott, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Naja, das ist ja, also das ist wirklich, das ist ein interessantes Thema. Vielleicht lohnt sich
also
das nochmal.
Es gibt ja Menschen, also es gibt das jetzt vermehrt, dass es eben Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind und TherapeutInnen sind.
Okay, ich wollte gerade sagen,
Ne, und explizit dann für andere Betroffene das anbieten. weil da ein anderes Verständnis dafür,
ist vorherrscht. Ja, ist eine legitime Idee.
Also das finde ich schon interessant.
Genau, also total legitime Idee. Wobei ich auch ergänzen möchte einfach dazu, dass ich finde, die Belastung oder der Leidensdruck, der durch zum Beispiel Rassismuserfahrungen bei Leuten passiert, schlussendlich, also so innerpsychisch, wenn ich jetzt so mir das vorstelle in der Behandlung, ist es natürlich auch nicht groß anders als, das will ich jetzt nicht abwertend meinen, aber nicht groß anders als andere schwere Belastungserfahrungen, die Leute machen.
Oder also Mobbing oder
nicht,
sowas.
Die, genau, ne? Die ich auch nicht abwerten würde und sagen würde, da stehen sie da mal drüber. Ja. Also das ist ja, glaube ich.
Wobei Mobbing natürlich, also ich glaube, die Empfindungen, die dann am Ende dabei rauskommen, sind sehr ähnlich, aber Mobbing hat natürlich nicht diesen großen systemischen, auch historisch gewachsenen, etablierten Aspekt, wie jetzt Rassismus. Aber
nehmen wir Sexismus oder sowas.
Ja,
ne? Also,
genau. Die Konsequenz ist emotional dann wahrscheinlich eine ähnliche, aber der Überbau oder der Kontext ist vielleicht nochmal einfach ein bisschen größer.
Da würde ich nicht auf die Idee kommen, einfach zu sagen, boah, ist doch nicht so wild, stehen Sie da mal drüber.
Und jetzt legen Sie sich ein dickes Fell zu.
Also und ich jetzt offensichtlich keine Rassismuserfahrungen oder also nicht welche, die man wirklich als Rassismuserfahrungen bezeichnen dürfte, gemacht. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet bei so Ost-West-Geschichten, wenn da so.
Wahrscheinlich nicht als Rassismus, aber wahrscheinlich gibt es da auch irgendeinen Begriff.
Aber ich habe quasi keine gemacht in dieser Form. Und trotzdem. Und da bin ich jetzt, glaube ich, kein Einzelfall, würde ich nie auf die Idee kommen, da irgendwie das so abzutun irgendwie. Aber gut, wer weiß, ja.
Aber es ist ein interessanter Aspekt von Psychotherapie. Also wie geht Psychotherapie mit systemischen Missständen um, die beitragen zu Erkrankungen, aber die halt im psychotherapeutischen Kontext nicht geändert werden können?
Ja.
Schon schwierig. Also manche Sachen, die sie kritisiert, finde ich, kann man auch von mehreren Seiten sehen. Also einerseits dieses medizinische, fachliche Verweigerung von wir sprechen jetzt über Psychoseinhalte. So, das haben wir ja gerade schon ein bisschen behandelt. Aber es gibt auch eine andere Situation, die sie schildert. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz so sicher, ob die auf sie gemünzt war oder auf eine Freundin von ihr. Ich meine, es war eine Freundin, die über irgendwas sprechen wollte, glaube ich, traumatischen Inhalts oder so. Wo dann die Fachperson gesagt hat, sie würde dieses Gespräch jetzt nicht führen wollen, weil das destabilisierend wirken könnte. Und das wurde von dieser Person und auch, ich finde, so kommuniziert im Buch, als eine kritikwürdige Gesprächsverweigerung seitens des therapeutischen Personals. So. Und das kann man so sehen und das kann auch so sein. Ich will das jetzt nicht grundsätzlich sagen, ne, das ist falsch von Grund auf, eine falsche Interpretation oder so. Und es gibt auch Situationen, habe ich vorhin schon geschildert, wo ich das auch als problematisch empfinde. Ich habe zum Beispiel Jahre nach meinem stationären Aufenthalt den Klinikbericht angefordert, der, das will ich anführen, voran mir zusteht, Punkt.
Rein rechtlich, also genau. ganz klare Sache.
Und ich habe die Antwort bekommen von der Klinik, sie würden mir das schon zuschicken, prinzipiell. Sie wollten aber gerne wissen, bei wem ich gerade in Therapie bin, beziehungsweise dass ich gerade in Therapie bin, wurde als Voraussetzung dafür angesehen, dass ich diesen Bericht bekomme. Aus Sorge, dass dieser Bericht mich destabilisieren könnte, weil da Dinge drinstehen könnten, die ich falsch verstehe oder die ich nicht einordnen kann oder so. Und um sich diesbezüglich abzusichern, wollten sie, dass ich irgendwo in Behandlung bin und dann mit dieser Behandlerin gemeinsam, also ich habe den Bericht auch nicht nach Hause geschickt bekommen, sondern meine Therapeutin hat diesen Bericht geschickt bekommen.
Nicht, nee.
Und dass wir dann in diesem Kontext gemeinsam diesen Bericht durchgehen, damit auch sichergestellt wird, dass ich das richtig verstehe und nicht irgendwie komplett in die Krise gerate, so. Was ich halt auch schwierig finde, weil, wie gesagt, rein rechtlich gesehen hätte mir das nicht verweigert werden dürfen und hätte das auch nicht an Bedingungen geknüpft sein dürfen, unter welchen Umständen ich diesen Bericht bekomme. Und da war halt dieses Destabilisierungsargument auch so ein Ding, was dann halt angeführt wurde.
Also da in dem Fall ist es meiner Meinung nach eine ganz glasklare Sache, dass das einfach widerrechtlich war. Das hätten sie so nicht machen dürfen.
Hätte ich mich dagegen gewehrt, hätte es wahrscheinlich auch nicht standgehalten. Ne? Aber da ich in dem Moment sowieso gerade halt wirklich in Therapie war und dachte, ja, mein Gott, bevor ich jetzt irgendwie das Riesenfass aufmache irgendwie und mich mit der Klinik rumstreite, lasse ich das halt dann da hinschicken und dann ist gut. Also das kann durchaus genutzt werden, um also als Ausrede oder ne, um dafür zu sorgen, dass halt diese Kommunikation da nicht stattfindet oder bestimmte Sachen nicht offengelegt werden oder sowas, die offengelegt werden müssten.
Genau. Also an der Stelle absolut problematisch und andersrum, als wie du gestartet bist, vom Beispiel mit im therapeutischen Kontext irgendwie zu sagen, okay, Traumatisierung ist ein wichtiges Thema. Zum jetzigen Zeitpunkt empfehle ich nicht, da tiefer reinzugehen, erstmal andere Sachen zu machen. Da muss ich sagen, das entspricht schon meiner Meinung nach gängigen Therapiestandards.
Also es ist ja in der Traumatherapie auch tatsächlich so, dass die Stabilisierung die erste Maßnahme ist in der Traumatherapie und die kann auch unterschiedlich lang dauern, diese Stabilisierungsphase. Und man kann auch über diese Stabilisierungsphase hinauskommen und dann im Zuge dessen wieder zurückfallen, weil man da nochmal irgendwie dran arbeiten muss. Und ich finde es zumindest therapeutisch legitim zu sagen, also gerade im ambulanten Setting, ne? Also wir sprechen jetzt eher von einem ambulanten Setting, wo jemand einmal die Woche wohin geht, dann da 50 Minuten sitzt und wieder nach Hause geht und dann danach erstmal mindestens eine Woche, ich meine, es gibt Akuttermine und sowas, ne? Aber klappt ja auch nicht immer terminlich. Nee. Mindestens eine Woche möglicherweise ohne die entsprechende Unterstützung mit dem umgehen können muss, was so ein Gespräch aufgewühlt hat. Und es kann sein, dass die Person die entsprechenden Fähigkeiten und Skills hat, um das zu bewältigen. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist.
Deswegen empfiehlt man zuerst, die entsprechenden Skills aufzubauen, stabilisierende Übungen zu machen, bevor man dann in die Übung geht.
Ich meine, wenn das alles passiert ist und wenn die Person sagt, ey, ich habe die Skills, ich kann damit umgehen, das dann immer noch zu verweigern, das würde ich dann auch schwierig finden.
Ne?
Aber grundsätzlich zu sagen, wir müssen gucken, dass sie das selber auch auffangen können, was wir hier thematisieren. Das finde ich eigentlich eher eine verantwortliche Haltung. Also vielleicht war das auch nicht gemeint oder so, aber so habe ich die Situation in jedem Fall irgendwie lesend aufgefasst und ich finde, das muss man dann schon ein bisschen differenzierter erklären, warum TherapeutInnen vielleicht sowas sagen.
Genau.
Und damit nicht grundsätzlich sagen wollen, ich will mit ihnen darüber nicht sprechen oder sie dürfen darüber nicht reden oder so.
Und das mag es geben. Also es mag TherapeutInnen geben, die da zu viel Berührungssorgen haben. Berührungssorgen haben vor Traumathemen und ne, das so vorschieben. Aber so ein Satz, der mir oder uns in der Therapieausbildung so wirklich eingehämmert wurde am Anfang ist, säg nicht am Ast, auf dem der Patient noch sitzt, solange bis eine Leiter bereitgestellt ist. Und das ist so dieses Bild, diese Metapher, eigentlich eine relativ einfache, dass man vielleicht gerade am Anfang so der Ausbildung vielleicht noch sehr schnell dabei ist, zu sagen, da ist aber ein Muster, eine Verhaltensweise, was offensichtlich von außen betrachtet, offensichtlich langfristig schädigend wäre und sowas. Da müssen wir jetzt direkt ran, damit das irgendwie gleich von Anfang an hier einmal runter gesägt wird. Und wenn man aber nicht dafür sorgt, dass Patient in der Form von Ausgleich hat für diese Verhaltensweise, die irgendwie problematisch und schwierig ist, dann sorgt das dafür, dass die Leute der wortwörtlich sozusagen abstürzen, destabilisieren, irgendwie sonst was passiert.
Und dann möglicherweise in die Akutpsychiatrie.
Zum Beispiel, wo keiner hin will, weil da ist nur ganz schlimm und furchtbar zu, da gibt es nichts Schlimmeres. Also,
das ist jetzt...
Ja, das war jetzt Ironie. Ich sag Ironie.
Das ist ein bisschen zynisch.
Genau. Also, ist natürlich irgendwie eine Waagschale, mit der man dann arbeitet. Was ist so ein paternalistisches, ich sag Ihnen, was für Sie richtig und gut ist und was ist ein professionell therapeutisch fürsorgliches, okay, ich höre, was Sie sagen, ich empfehle erstmal die Reihenfolge so und so zu machen, beziehungsweise ich kann nicht diese Art von Therapiereihenfolge mit Ihnen machen, weil es nicht meinen professionellen Empfehlungen entsprechen würde, wie Sie gut aus der Sache da irgendwie rauskommen.
Also ich glaube, das ist halt auch ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen sich wirklich ernsthaft, ehrlich, verantwortungsvoll um Menschen bemühen, denen man helfen soll. Und damit sind jetzt nicht nur TherapeutInnen gemeint, sondern ich habe auch manche FreundInnen, die BetreuerInnen haben in irgendeiner Form. Und es da auch des Öfteren vorkommt, dass so Argumentationsmuster aufkommen oder so Rollenverteilungen aufkommen, wo es dann ist, ja, okay, hier ist die kranke Person und hier ist die Betreuungsperson. Und da die Person krank ist, ist die Betreuungsperson grundsätzlich besser befähigt, quasi zu entscheiden, was gut ist, was richtig ist, was hilft. Also insbesondere auch was so Strategien anbelangt. So, ich kenne eine Person, die sehr genau weiß, was hilft und was nicht hilft, weil sie einfach eine jahrzehntelange Erfahrung hat mit ihrer Lebensrealität, sage ich mal. Und dann trotzdem von außen immer wieder herangetragen wird, ja, aber bei Menschen, die zum Beispiel deine Diagnose haben, hilft das auch.
Mhm.
So. Und das muss keine falsche Aussage sein, ne? Weil hast du vorhin ja auch sowas gesagt, ne? Wir reden ja auch von Wahrscheinlichkeiten bei Behandlungsmitteln. Den meisten PatientInnen mit Krankheitsbild XY hilft es, wenn sie dieses oder jenes tun. Ne? Das ist ja keine falsche Aussage per se. Es wird halt dann problematisch, wo man das eben so dogmatisch anwendet und sagt, du hast diese Diagnose, also muss dir das helfen. Und wenn die Person dann sagt, das kann ja alles sein, dass das anderen hilft, aber mir hilft das nicht und ich habe das schon öfter ausprobiert und es hat diesen Effekt auf mich nicht und können wir bitte zusammen gucken, was mir besser helfen könnte. Und dann eben dieser paternalistische Ansatz kommt von, ich bin hier aber die Fachperson und ich weiß, was dir hilft und was wir jetzt machen. Und das sind dann ganz problematische Dynamiken, so, die sich auch in der Psychiatrie ergeben können und halt in jedem Kontext, wo irgendwie Menschen von anderen abhängig sind.
Genau. Also auch das eigentlich, meiner Meinung nach, wurde uns eingetrichtert in der Ausbildung, da so gut das nur irgendwie geht, auf dieselbe Augenhöhe zu kommen mit PatientInnen in Behandlung. Das ist strukturell manchmal nicht möglich, weil je nach Rahmen, in dem man arbeitet, da irgendwie eine Hierarchie herrscht, aber zumindest so gut das geht, insbesondere was die Erfahrungen der PatientInnen angeht, da heißt es, steht meiner Meinung nach außer Frage irgendwie, dass da die Person selbst irgendwie am meisten Bescheid weiß.
Oh, das ist eine sehr schöne Überleitung jetzt eigentlich.
Zu?
zu dem Themenkomplex, ob sinnvoll ist eigentlich gar nicht so die Frage, ob es in größerem Umfang wünschenswert wäre, Betroffene quasi einzubeziehen, also auch in die Beratung anderer Betroffener. Und es gibt dafür ja entsprechende Konzepte und Ideen und sowas. Es gibt zum Beispiel die Ex-In-Genesungsbegleitung. Das betrifft psychiatrieerfahrene Menschen, aber ich glaube auch solche, die in Anführungsstrichen nur mit psychischer Erkrankung Erfahrung haben, sich als ErfahrungsexpertInnen quasi weiterbilden zu lassen.
Mhm.
Am Ende dieser Weiterbildung dann Ex-In-Genesungsbegleiter, Begleiterin zu sein und auch im klinischen Setting mit Betroffenen zu arbeiten.
Mhm.
Nicht so therapeutisch, wie das jetzt PsychotherapeutInnen tun, aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da ging es, glaube ich, auch um Psychiatrie und da gab es auch so einen Genesungsbegleiter, der kam dann irgendwie, weiß ich nicht, ein-, zweimal die Woche oder so und der ist dann mit den Leuten, die da Bock drauf hatten und die das machen wollten, spazieren gegangen.
Klar.
Und dann gab es halt einfach so eine lockere Gesprächsatmosphäre, wo so Erfahrungen ausgetauscht werden konnten und die PatientInnen halt wussten, okay, wir reden jetzt mit jemandem, der hat aus eigener Erfahrung, hat der eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt möglicherweise, was halt sehr positiv sein kann und einfach nochmal eine andere Gesprächsebene ist, als wenn man jetzt mit Fachpersonal spricht. Und diese Ex-In-GenesungsbegleiterInnen eben auch die PatientInnen-Perspektive dann vertreten können gegenüber der Ärztinnenschaft und vielleicht Impulse einbringen können aufgrund der eigenen Erfahrung und sagen können, hier, ich habe das und das erlebt oder ich habe jetzt mit den Leuten hier gesprochen, die erleben das so und so und wie könnten wir das ändern und besser machen und so. Und das ist ja ein großer Fortschritt, also die Betroffenheit von Menschen nicht nur als Betroffenheit zu sehen, sondern auch als was, also als Expert, als Form von Expertinnentum so und auch als hilfreiche Bereicherung in der Unterstützung dieser Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer so ein bisschen, ich bin nicht der Meinung, dass man irgendwie jede Erkrankung gehabt haben muss, um sie zu behandeln. Das halte ich für ein bisschen eine extreme Sicht. Ich lasse mich nicht nur von einem Arzt operieren mit meinem gebrochenen Arm, der selber auch einen gebrochenen Arm hat. Also Aber natürlich ist das eine bereichernde, ergänzende Sache, diese Perspektiven oder mit jemandem zu arbeiten, der auch diese Perspektiven selber erlebt hat. Absolut.
Also im psychosomatischen Bereich ja noch viel mehr als jetzt, wenn es um gebrochene Beine geht, ne? Also würde ich denken, dass man das auch nicht unbedingt vergleichen kann. So.
Ja, also zumindest, das wäre so der Kern, der mir persönlich wichtig ist, dass man den Impuls hat, als Behandler jetzt, den Impuls hat, in diese Perspektive, in die Rolle der Patientin sich irgendwie auch hineinversetzen zu können. Ich habe mal am Anfang zumindest die ersten Jahre das ziemlich konsequent durchgezogen, dass ich nur Übungen oder Sachen mit PatientInnen gemacht habe, die ich selber auch irgendwie mal gemacht habe.
Das kann ich bestätigen, wurde mir öfter erzählt, dass du Sachen ausprobiert hast, nur weil du jetzt vorhast, das mit jemandem zu machen.
Und genau. Ja. Das macht jetzt aus einem selbst nicht sofort die Patientenrolle, aber um zumindest ein bisschen mehr das Gefühl dafür zu haben, wie fühlt sich das an, sowas zu machen? Weil es ist schnell mal in der Verhaltenstherapie so eine Hausaufgabe gegeben, aber wie fühlt sich das an, dass tatsächlich sich irgendwie jetzt 4 Wochen mal hinzusetzen und jeden Tag da irgendwie, keine Ahnung, ein Stimmungstagebuch zu führen oder was auch immer. Und das, wie gesagt, lässt sich einfach aufgrund der Störungsbilder, mit denen man arbeitet, nicht in jeder Übung machen, aber um zumindest ein Grundgefühl dafür zu haben. Mal abgesehen davon, dass man in der Therapie ja sowieso, in Therapieausbildung sowieso auch über Selbsterfahrung, Gruppenselbsterfahrung, so therapieähnliche Situationen selber
mitmacht. Also man macht quasi Therapie, bevor man Therapeut, Therapeutin wird.
Genau. Also es ist ein bisschen die Frage, wie die Selbsterfahrung aufgebaut ist. Ich habe jetzt damals, als ich die gemacht habe, war die sehr therapeutisch aufgebaut. Ich würde sagen, hätte man komplett auch als Gruppentherapie verkaufen können sozusagen. Jetzt habe ich inzwischen von anderen Ausbildungsteilnehmerinnen aus anderen Instituten auch gehört, wo das etwas lascheren Charakter hat, was ich ein bisschen schade fand. Also es scheint unterschiedliche Qualitäten da zu haben.
Also du hast mir mal erzählt, du musstest tatsächlich auch Sachen machen, die dir zum Beispiel sehr, sehr unangenehm waren, so als
Übung. Aber nicht im Rahmen der Selbsterfahrung, das war im Rahmen von sozialen Angsttherapie.
Als ein Seminar. Aber musstet ihr dann auch machen?
Mussten wir auch machen, ja genau. Aber die Selbsterfahrung zum Beispiel, die Gruppenselbsterfahrung, das waren 120 Stunden, also so 4 Wochenenden, 30 Stunden. Und war eine Gruppe von 14, 15 Leuten, mit denen wir das gemacht haben, also eine relativ große Gruppe. Und wir haben durchgehend geheult alle, also aufgrund der emotionalen Arbeit, die da war. Also ich würde sagen,
das klingt ein bisschen wie Schauspielausbildung, ehrlich gesagt. Da höre ich das auch immer, dass dann plötzlich Leute irgendwie alle nur heulen, weil sie so ihr Innerstes nach außen kehren.
Ja, okay, dann hat das auch Selbsterfahrungsaspekte. Auf jeden Fall.
Also das ist überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber Associations, dass man bestimmte Sachen halt einfach besser darstellt, stellen kann, wenn man mehr in Kontakt mit sich selber ist und mit dem eigenen Leben, den eigenen Empfindungen und so weiter. Und deswegen spielt das wohl in der Schauspielausbildung auch eine mehr oder weniger große Rolle. Und ich habe auch schon von Leuten aus Schauspielausbildung gehört, für die das zu hart war. Also wie sie da teilweise, also wie da einfach auf ihre wundesten, empfindlichsten Punkte irgendwie immer wieder drauf und, ne, und das musst du jetzt irgendwie rauslassen, das musst du irgendwie zeigen und das musst du irgendwie darstellen und jetzt alles fühlen und so, und das kann ja Leuten auch irgendwie ein bisschen zu viel werden. Ja.
Und dann ist lustig, dann ist das tatsächlich ähnlich wie das, was ich so als Erfahrung in der Selbsterfahrung gemacht habe. Ja. Ja, spannend.
Also könnte ich mir vorstellen, dass es da Parallelen gibt. Und von wegen Einbeziehungen von Betroffenen, diese Dorothea Buck, die ich am Anfang, also nicht am Anfang, also vorhin irgendwann erwähnt habe, die war auch beteiligt an der Etablierung von sogenannten Psychose-Seminaren. Ich weiß nicht, ob die heute irgendwie immer noch so heißen. Auf jeden Fall waren das so oder sind das so Gesprächsforen für die Auseinandersetzung, den Austausch zum besseren Verständnis von Psychosen mit Expertinnen. Und als Expertinnen sind hier explizit psychoseerfahrene Menschen oder deren Angehörige angesprochen, die da eben deren Perspektiven irgendwie beitragen, mit denen man gemeinsam dann irgendwie was entwickelt. Also so triologische, heißt das, glaube ich, ne? So triologische Sachen, die, also was ja wirklich eine große Errungenschaft ist im Gegensatz zu früher, wo es diese betroffenen Perspektive und Stimme ja wirklich überhaupt gar nicht gab und die überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und deswegen sehr gut und schön, dass das jetzt anders ist. Und Dorothea Buck hat ihren Teil dazu beigetragen, wie viele andere wahrscheinlich auch. Was ich vorhin noch, da haben wir aber festgestellt, dass es wahrscheinlich schwer feststellen lässt, aber einfach so als Gedanke, wenn es um Stigmatisierung geht von psychischen Erkrankungen, dann gehen wir vielleicht ja gar nicht so oft davon aus, dass die Stigmatisierung auch von Fachpersonen kommen kann.
Mhm.
Weil auch die trotz ihrer Ausbildung und trotz ihres Fachwissens gewisse Vorurteile haben über bestimmte Erkrankungen oder Störungsbilder, wenn wir das mal so unangenehm formulieren wollen. Und da hatte ich dich gefragt, ob dir da irgendwas einfällt, aber das, glaube ich, echt schwer ist, also A, das so aus dem Ärmel zu schütteln und B, da irgendwie eine konkrete Situation zu haben. Aber dass es das gibt, finde ich wichtig auch anzumahnen, ne? Dass die Stigmatisierung auch aus dem System selber herauskommt und nicht unbedingt immer von außen.
Also das gibt es auf jeden Fall. Mir fiel es nur extrem schwer und ich glaube, das liegt daran, dass es halt bei sich selbst das zu sehen ja so ein krasser blinder Fleck ist.
Ja.
Weil wenn man es sehen würde, würde man es ja wahrscheinlich nicht machen. Ja. Also würde man dann nicht stigmatisieren. Und dann auch so ein bisschen die Frage ist, arbeite ich mit einem bestimmten Patientenklientel ungern zusammen, weil das einfach nicht zu meiner Arbeit passt oder weil da irgendwelche Stigmatisierungen drin hängen?
Also ich hatte vorhin zum Beispiel als Beispiel genommen halt Borderline, weil ich von Betroffenen schon gehört habe, dass es auch TherapeutInnen gibt, die explizit gesagt haben, sie arbeiten nicht mit Borderline-PatientInnen, weil die eben so problematisch sind und so schwierig, so manipulativ, so schwierig zu handeln in der therapeutischen Arbeit oder so, ne? Und da TherapeutInnen natürlich in der glücklichen Situation sind, immer überfüllt zu sein, können sie sich natürlich auch erlauben zu sagen, nö, dich behandle ich jetzt nicht, ohne das auch begründen zu müssen oder so. Ne? Dann ist halt die Warteliste voll, dann hat man halt keinen Platz oder sowieso keine Warteliste oder so. Ne? Also dann muss man das auch nicht rechtfertigen. Ich meine, auf der anderen Seite, es muss natürlich auch, ne, also genauso wie man von PatientInnenseite sagt, es muss mit dem Therapeuten passen, gilt das aber natürlich auch umgekehrt. Ne? Also wenn TherapeutInnen aus irgendeinem Grund, und das wäre ja einfach nur menschlich, Menschen im Erstgespräch haben, wo sie merken, wir finden überhaupt keinen Draht zueinander.
Ja.
Und wir haben so völlig konträre Ideen und Vorstellungen und keine Ahnung was.
Ja. Aber die Person regt mich tierisch
genau,
auf.
Genau. So, dann ist eine Therapie natürlich auch von TherapeutInnenseite überhaupt nicht sinnvoll.
Ja.
So. Aber das wäre halt jetzt die individuelle Sicht auf den einzelnen Menschen, mit dem irgendwie was funktioniert oder nicht, ohne das jetzt konkret auf so ein großes, ne, Menschen mit diesem und jenem Krankheitsbild will ich nicht haben, weil ne, die sind so und so und so und das finde ich ganz furchtbar.
Also was ich so real tatsächlich kenne, also schon einige Male gehört habe, das ist eben wie so häufig im Leben eher so ein Mittelding zwischen den beiden Extremen, die da gerade genannt sind. Was ich häufiger höre, ist sowas wie, ich möchte nicht über meine Arbeitswoche hinweg mehr als, was man mal sagen, 8 PatientInnen mit, was weiß ich, was Persönlichkeitsstörung oder Bipolarstörung oder keine Ahnung was haben. Und aus meiner Perspektive ist das häufig zumindest nachvollziehbar, weil es eben so ist, dass jetzt aus der therapeutischen Rolle die Arbeit mit Menschen mit bestimmten psychischen Störungen im Schnitt anstrengender oder weniger anstrengend ist. Beispielsweise meinem Gefühl nach, die meisten Menschen mit irgendwie so einer stinknormalen Angststörung, die irgendwie sind, das ist häufig eine relativ einfache, für mich persönlich nicht sonderlich anstrengende Arbeit. Menschen mit so einer Depression, wo so viel Abwertung passiert, viel Antriebslosigkeit, nicht so richtig vorwärts geht, finde ich ein bisschen anstrengender im Vergleich dazu beispielsweise.
Wo wir nochmal betonen wollen, die Arbeit mit diesen Menschen kann anstrengend sein, nicht die Menschen
genau,
per se.
Genau,
ne?
genau. Guter Hinweis, ja. Und dann mag sein, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht so viele in der Behandlung gehabt, aber dann meinetwegen Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, was eben eine tiefgreifendere, langfristigere Form von psychischer Störung ist, da kann man irgendwie nachvollziehen, oder kann ich nachvollziehen, wenn da Menschen sagen, das ist vielleicht noch anstrengender für mich. Du hast das Wort manipulativ gesagt, da finde ich nochmal wichtig zu ergänzen, damit ist hoffentlich von Therapeutenseite aus gemeint, es gibt so Theorien dazu, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, dass die eher auf so einer sogenannten Spielebene kommunizieren. Das geht jetzt vielleicht hier an der Stelle ein bisschen zu tief, kann man mal an anderer Stelle nochmal genauer machen, aber wo eben Manipulation, aber jetzt nicht im, ich bin so ein fieser Ausgeheckter, der mir irgendwie hier Pläne macht, wie ich den Therapeuten
also
manipuliere.
Also nicht unbedingt so berechnend.
Genau,
ne?
nicht berechnend,
so kalt berechnend,
genau,
ja.
Sondern sondern eher einfach eine Art und Weise von Kommunikation, um eigene Bedürfnisse zu stillen, aber vor dem Defizit, dass eine, sagen wir mal, gesunde Kommunikation, um die gleichen Bedürfnisse zu stillen, irgendwie nicht funktioniert, vielleicht aus frustrierten Erfahrungen in Kindheit und Jugend und sowas, und deswegen manipulativ, in Anführungszeichen, das kommuniziert wird. Also immer ganz blöd gesagt, jemand hat das frustrierte Bedürfnis von Zuwendung durch andere Personen, und statt zu der anderen Person hinzugehen und zu sagen, so, ich würde mir wünschen, von dir Zuwendung zu bekommen, ich würde mir wünschen, von dir geschützt zu werden, dann zu der anderen Person sagt und so ein ganz unterwürfig abhängiges Verhalten zeigt. So, ich kriege mein Leben ja gar nicht selber in den Griff, sie müssen mir zeigen, wie das funktioniert, um darüber irgendwie so ein Gefühl von Zuwendung zu bekommen, über so einen hintenrum Weg.
Oder in noch extremerer Form Suizidandrohung oder dergleichen. Ne?
Da bin ich immer vorsichtig. Aber ja, könnte auch mal passieren, sowas ja.
Also wie gesagt, nochmal betont, nicht aus der berechnenden, wohlüberlegten Position heraus zu sagen, oh, jetzt drohe ich mal mit Suizid, deswegen bekomme ich, was ich will, sondern dass dann alle anderen möglichen Strategien, die angewendet werden könnten, nicht zur Verfügung stehen. Und dass dann deswegen sowas passiert.
Genau. Also da ist hoffentlich damit manipulativ, wenn das TherapeutInnen sagen, nichts im klassischen Sinne abwertendes, Negatives gemeint.
Also sie würden das auch nicht gegenüber den PatientInnen sagen. Ist, glaube ich, eher so was, was man
trotzdem,
dann vielleicht
egal,
mal so online liest, wenn Leute irgendwie darüber sprechen und dann sagen, solche Leute finde ich super anstrengend oder so.
Und das, um die Kurve zum Abschluss davon zu bekommen, von meiner Seite aus. Und das finde ich dann auch legitim zu sagen, das ist anstrengend, weil diese Art von Doppelkommunikation, also es wird was gesagt, aber was anderes wird sich eigentlich gewünscht, das ist aus therapeutischer Rolle anstrengender zu verarbeiten, weil man halt zwei Kommunikationen sozusagen zeitgleich führt.
Ja.
Und das ist, sagen wir mal, anstrengender und schwieriger als bei, keine Ahnung, stinknormalen Angstpatienten oder sowas, der da vor einem sitzt und sagt irgendwie, ich habe Angst, dass mein Herz stehen bleibt. Mhm. So, das, der sagt, der formuliert, was sein Problem ist, und das Problem ist vielleicht überschießend in der Sorge, aber irgendwie ist es verknüpft. Und auch das ist alles auf der theoretischen Ebene, aber man sagt eben, bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen passiert eher diese Art von so Doppelkommunikation, und das rauszuarbeiten, was sind die eigentlichen Bedürfnisse, wie könnte man denn die auf eine Art und Weise sich holen, die halt nicht diesen indirekten Weg geht, genau das wäre dann eigentlich so die therapeutische Arbeit.
Ja.
Aber damit kann man die Leute normalerweise erst frustrieren, nachdem man eine ordentliche therapeutische Beziehung aufgebaut hat, weil wenn irgendwie ein Patient zu mir kommt und irgendwie was ganz anderes sagt als das, was er vielleicht eigentlich will, und ich ihm dann so paternalistisch zurückmelde, na jetzt kommen Sie mal zu Pott, sagen Sie mir doch, was Sie eigentlich brauchen, so. Warum machen Sie denn hier so hintenrum die ganze Geschichte? Dann wird das wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Person sich gehört fühlt und irgendwie da therapeutisch weitermacht.
Also gut, man könnte das natürlich auch anders als paternalistisch ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, dass da vielleicht noch was anderes
hintersteht.
Genau.
Aber eben nachdem eine therapeutische Beziehung stabil ist.
Ja, also würde man in den wenn man jetzt, weiß ich nicht, Erstgespräche hat oder diese probatorischen Sitzungen hat oder sowas, dann würde man das wahrscheinlich jetzt noch nicht irgendwie so.
Ja, und je nach Persönlichkeitsstörung auch halt wirklich ein bisschen später. Also es gibt dann doch so eher, also zum Beispiel bei so einer ängstlich abhängigen Persönlichkeitsstörung, wenn das so das Muster ist, da ist es häufig einfacher, weil die Leute sind ja ängstlich abhängig, die
sind sehr unterordnend wahrscheinlich, ne? Die nehmen sowieso alles irgendwie, wie es kommt und wie es ist.
Das ist Ja und Amen sozusagen. Da ist es vielleicht jetzt nicht die große Gefahr irgendwie. Aber Menschen, die vielleicht eher so eine misstrauische oder so ein bisschen antisoziale Ader haben, also die halt da irgendwo sich nicht sagen lassen wollen, blöd gesagt, da würde man schon ordentlich reinbuttern in die therapeutische Beziehung, dass das erstmal passt und dass die Leute eben ihre Muster, die sie haben, halt auch in der Therapie so weit ausleben können, solange da jetzt nichts Schädliches bei ist, um dann irgendwann, wenn so eine richtige Basis ist, weil darum geht es ja häufig auch bei Persönlichkeitsstörungen, dass die Menschen irgendwie so dieses Vertrauen in engeren zwischenmenschlichen Kontakt, dass sie damit Schwierigkeiten haben, aus häufig nachvollziehbar schlechten Erfahrungen in Kindheit und Jugend meistens, dass man dann erst mit wirklich sachte rückmelden kann. Da sagen sie mir, ist das denn jetzt, was sie mir gerade sagen, das, was sie wirklich wollen? Oder steckt da irgendwas anderes drin? Ist denn der Weg jetzt hier jeglichen Kontakt abzubrechen und rauszurennen, das, was sie eigentlich wollen, näher bringt? Oder was? Lassen wir uns mal zusammen überlegen, was es denn ist, was da vielleicht dahinter steckt. Da muss man teilweise schon etwas indirekter, oder was heißt indirekt, mit viel Zeit, also mit Luft da irgendwo rangehen, weil ansonsten das häufig die Gefahr besteht, dass die Leute wieder frustrierende Erfahrungen machen. Aber das ist jetzt Thema Persönlichkeitsstörung, das ist eigentlich etwas, was gar nicht zur Autorin hier relevant ist.
Ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es eben auch innerhalb des psychiatrischen Systems Vorurteile gibt, Klischees gibt, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt vom psychiatrischen Kontext sprechen, von Pflegepersonal.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, wie auch unter Pflegepersonal, entweder vor PatientInnen oder hinter dem Rücken von PatientInnen, ne, über sie gesprochen wird oder über ihr Krankheitsbild oder wie sie sind, weil sie die und die Diagnose haben oder so. Ich glaube, das spielt dann auch nochmal echt eine Rolle, also insbesondere auch vor dem Hintergrund von Personalknappheit, ständiger Überforderung, sehr, sehr große Arbeitslast und dann noch solche klischeehaften Vorurteile, gibt es ein Adjektiv von Vorurteil? Vorurteilsbehafteten Vorstellungen zu haben. Also das greift da, glaube ich, so ineinander. Aber ich fand es wichtig anzumerken, ne, die Stigmatisierung kommt auch aus dem System selber. Und da tut das System gut daran, sich diesbezüglich immer wieder zu hinterfragen, ne, welche möglicherweise gar nicht so bewussten Vorstellungen über Menschen mit bestimmten Erkrankungen trägt man so mit sich rum und wie beeinflussen die vielleicht, wie man denen gegenüber tritt und wie ungerechtfertigt ist das möglicherweise. Genau, ich glaube so abschließend, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, kam das jetzt im Buch tatsächlich, ich glaube, das kam vor. Ich habe einfach zu viele Notizen, ich weiß nicht mehr, wo ich die eigentlich hergeholt habe.
Ich bin auch erstaunt. Das nächste Mal vielleicht mit so einem Schnellhefter auftauchen.
Ja,
so
vielleicht. Ein bisschen um das Vokabular psychischer Erkrankungen im Alltagsgebrauch. Wir hatten das, glaube ich, vorhin in der Folge, darauf will ich jetzt nicht hinaus, aber weil du es schon mal angesprochen hast mit Trauma, ne? Mit dem Traumabegriff. Jetzt im Zusammenhang mit Psychosen und so, der Begriff Schizophren und wie Schizophren im Alltagssprachgebrauch so benutzt wird, nämlich in aller Regel komplett falsch.
Ja.
Und dass das auch zur Stigmatisierung beiträgt, weil ein völlig falsches Verständnis davon in Umlauf nicht nur kommt, sondern seit Jahrzehnten ist, was eigentlich Schizophrenie ist. Weil viele Leute immer noch glauben, Schizophrenie sei eine gespaltene Persönlichkeit.
Ja.
Dementsprechend wird sehr häufig, wenn zum Beispiel, also auch im Sprachgebrauch, der gar nichts mit Psychiatrie oder psychischen Erkrankungen zu tun hat, sondern im Journalismus zum Beispiel, wenn es irgendwie so widersprüchliche Sachen gibt in politischer Verhandlung oder sowas und dann irgendwer sagt, ja, das war total schizophren, so, und es hat halt gar nichts damit zu tun, dann ist das eigentlich für alle Beteiligten schlecht.
Ja.
So, und natürlich können wir das jetzt auch nochmal, ne, also es wurde schon tausendmal gesagt, aber Schizophrenie hat nichts mit gespaltener Persönlichkeit zu tun.
Das kommt ein bisschen davon, dass Schizo, glaube ich, griechisch für gespalten bedeutet als Wort. Allerdings ist bei der Schizophrenie mehr gemeint die Abspaltung von der Realität und nicht die Spaltung von Persönlichkeiten oder sowas.
Also was damit in der Regel gemeint ist, in Anführungsstrichen, also es geht um die DIS, ne, das, was früher multiple Persönlichkeitsstörung hieß, was heute
die dissoziative Identitätsstörung
ist. Genau, also es wird auch nicht mehr multiple Persönlichkeitsstörung genannt, weil es keine Persönlichkeitsstörung ist, sondern eine Traumafolgestörung.
Auch das und wegen der Verwechslungsgefahr. Ich hatte mal in einer Reha-Klinik hatte ich einen Patienten oder Patientin, ich weiß gar nicht mehr, gehabt und da habe ich so im Team gesagt, oh, ich habe gerade jemanden aufgenommen mit multiplen Persönlichkeitsstörungen. dann haben die Leute so aufgehört, was? Was?
Hier
verschiedene Persönlichkeitsstörungen.
Ja, schwierig. Also veralteter Begriff. Und wie gesagt, das ist eine Traumafolgestörung, die aufgrund von schwersten Gewalterlebnissen in der frühen Kindheit entsteht. Das heißt, es ist niemandem geholfen. Es ist Menschen mit Schizophrenie nicht geholfen. Es ist Menschen mit einer DIS nicht geholfen, die sowieso schon genug Schwierigkeiten haben mit sehr verzerrenden medialen Darstellungen. So.
Also Schweigen der Lämmer und so ein Kram.
Ja, genau. Entweder sowas. Ne? Eigentlich sind es immer die völlig wahnsinnigen psychopathischen Serienmörder mit mehreren Persönlichkeiten oder so. Aber das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wie eben auch Sprachgebrauch im Alltag prägen kann, was man sich unter bestimmten Erkrankungen vorstellt. Und wie eben loser Sprachgebrauch, ne? Also man kann natürlich auch sagen, oder es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, boah, ne, ist ja irgendwie nicht so, ist ja nicht so wichtig, oder es ist ja irgendwie klar, was gemeint ist, oder, also dann macht man sich gar nicht so klar, was das tatsächlich für Auswirkungen hat über Jahre, Jahrzehnte hinweg. So weitgehend, dass ich sogar neulich in meiner Facebook-Timeline herzliche Grüße, falls ihr es irgendwie hört, an Jens Jüttner, der tatsächlich mal eine psychotische Episode hatte und dazu auch ein Buch geschrieben hat. Mhm. Das heißt, als ich aus der Zeit fiel, glaube ich. Ich habe mir jetzt dazu keine Notizen gemacht, das ist jetzt aus dem Gedächtnis. Der neulich einen Post dazu geschrieben hat, dass Psychose erfahrene Menschen sich schon überlegen, ob man nicht einen anderen Begriff etablieren sollte als Schizophrenie, weil Schizophrenie so in Anführungsstrichen verbrannt ist als Begriff und mit so vielen falschen Assoziationen irgendwie belegt.
Das ist gar kein falscher Gedanke.
Ja. Aber gut, das stelle ich mir natürlich sehr schwierig vor, so aus dem Nichts so einen neuen Begriff zu etablieren. Also und dass der sich auch durchsetzt nach also irgendwas, was...
In der Psychotherapie ist das gar nicht so ungewöhnlich.
Nee, aber in der Gesellschaft,
das ist schwieriger.
Ja. Also ich meine, man hat es ja bei multiple Persönlichkeitsstörungen, dissoziative Identitätsstörungen gesehen, dass man Sachen umbenennen kann. Aber gesellschaftlich gesehen so...
Schwieriger.
Da liegt ja das Hauptproblem. Ne?
Ich möchte noch als Abschluss für heute zum Thema Vorurteile von Menschen mit Psychosen oder von paranoider Schizophrenie sagen. Es gibt ja dieses Vorurteil immer mal wieder, hat sie im Buch auch erwähnt, so Gewalttäter, die sind irgendwie, haben eine Psychose und deswegen sind die gewalttätig geworden. Und die Statistik sagt tatsächlich genau das Gegenteil. Menschen mit paranoider Schizophrenie sind im Durchschnitt eher unwahrscheinlicher, dass sie eine Gewalttat begehen. Das mag an verschiedensten Dingen liegen, vielleicht auch daran, dass sie irgendwie in der Psychiatrie und so weiter irgendwie so. Aber erstmal im Prinzip kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist eher geringer als größer, dass irgendwie der Mann, der mit dem Messer auf einem zuläuft, da, dass der irgendwie eine schizophrene Episode hat oder so. Um auch da so ein bisschen dagegen zu arbeiten, so nach dem Motto, die Wahnsinnigen müssen weggesperrt werden, irgendwie so, die könnten ja sonst was machen.
Genau. Das ist also das ist bei der Schizophrenie, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Oder das ist auch was, wo ich jetzt, die ich ja selber jetzt nicht dazu neige, da so stigmatisierend zu denken. Aber es ist für mich, und ich sage jetzt nicht damit, dass alle irgendwie psychotisch sind, die sich in der Öffentlichkeit so verhalten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Leute sehe, irgendwie die laut auf der Straße brüllen, Selbstgespräche führen, also dann können die psychotisch sein, dann können die aber auch irgendwelche Drogen eingeworfen haben, die irgendwie weird wirken oder ne, was weiß ich was, die müssen jetzt nicht alle psychotisch sein. Aber Psychose geht ja oft einher mit sehr, sehr unberechenbarem, von außen nicht nachvollziehbarem Verhalten. Also das natürlich einer inneren Logik folgt, aber die kann man von außen halt irgendwie nicht mehr wahrnehmen. Und dieses komplett unberechenbare, nicht nachvollziehbare macht halt Angst.
Kann Angst machen, genau.
Also zumindest wäre ich eine Person, der das Angst macht. Anderen Leuten ist es vielleicht voll wurscht, aber mir würde das Angst machen, weil ich nicht einschätzen kann, ist die Person jetzt irgendwie wirklich eine Gefahr für mich oder tut die jetzt gleich irgendwas, greift die mich jetzt an oder nicht? Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil dieses Verhalten im Gegensatz jetzt zu jemandem, der halt, was weiß ich, depressiv ist oder sowas. Ich meine, bei Angststörungen ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Wenn jemand in einer akuten Panikattacke ist, kann der auch eine merkwürdige, also merkwürdig wirken auf andere.
Denken Leute mit Angststörungen häufig, ja.
Aber bei der Psychose ist es, glaube ich, und deswegen ist es ja auch so stigmatisiert für Menschen, so schwierig, ihre Ängste oder das, was sie befürchten, aufgrund dieser vermeintlichen Unberechenbarkeit in Einklang zu bringen mit dem, was irgendwie tatsächlich ist oder wie wahrscheinlich es tatsächlich ist, dass ihnen da jetzt was passiert oder halt einfach auszuhalten, dass andere Leute sich vielleicht auch so benehmen, dass man es nicht versteht und einordnen kann. Ich meine, das passiert einem ja auch mit Nicht-Psychotischen.
Genau, das wäre ein wichtiger Punkt.
Dass sie sich auf eine Art und Weise benehmen, die man weder einordnen noch verstehen noch irgendwie gutheißen kann. So. Und aber bei Psychose ist
Fun Fact dazu, ich arbeite nun doch inzwischen seit irgendwie 12, 13 Jahren oder sowas, 14 Jahren als Psychologe und jetzt seit kurzem auch als richtiger Psychotherapeut. Und kenne aber auch so diese Reaktion, wenn so Leute auf der Straße irgendwie auffällig so agieren, dass man da irgendwie so ein was ist denn da los Reaktion hat. Und die gefühlt habe ich in den letzten 6 Monaten hat sich hart gemindert, diese Reaktion bei mir. Seitdem ich hier, wir hatten es im Podcast mal erwähnt, in der Innenstadt wohne, wo so viel mehr Menschen mit, ich würde jetzt sagen, auf außen betrachtet irgendwie psychotischen oder nicht im Realitätskontakt befindlichen Zuständen sind.
Das ist schön ausgedrückt.
Und ich würde so grob schätzen, so ungefähr 2-mal die Woche in meiner Straße hier, wo ich wohne, laufen mir Leute über den Weg. Übrigens nur Männer bisher. Und das war am Anfang so, also einfach auffällig, so, boah, was ist denn hier los? So. Und inzwischen ist dann eine sehr starke Gewöhnung daran stattgefunden. Also, dass ich die Leute tatsächlich nicht.
Ich glaube, so ist das in Berlin auch.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Da kannst du in jedem irgendwie denkbaren Zustand, das kratzt die meisten Leute gar nicht mehr.
Inzwischen kriege ich die Leute tatsächlich gar nicht mehr oder kaum noch mit. Und die ich mehr mitbekomme, sind die klassischen alkoholisierten Leute. Ja. Die kriege ich inzwischen viel, viel mehr oder ja, im Vergleich auf jeden Fall viel, viel mehr mit.
Also mir ist die Reaktion eigentlich fast immer gleich. Also ich hätte auch Angst vor Betrunkenen, ja. So. Also ich habe generell Angst vor uneinschätzbaren Personen, die irgendwie laut sind und aggressiv wirken und, ne, also da ist es auch dann für mich ziemlich egal, ob die auf Drogen oder besoffen oder psychotisch sind. Da versuche ich dann immer irgendwie einen großen Bogen drum zu machen.
Aber nur um da nochmal eine Kurve hinzupacken. Die Alkoholisierten haben wiederum eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Gewalthandlungen im Vergleich zu Menschen in einer Psychose.
Also und ich denke mal, das verwechselt man auch öfter, ne, aus der Anschauung, weil das kannst du ja von Ferne nicht sagen, ob der jetzt besoffen ist oder irgendwas anderes vorliegt, weswegen der ein bisschen auffällig sich verhält. Aber selbst wenn man diese Ängste hat, um da vielleicht den Bogen zu machen, ist es nicht verkehrt, diese Ängste eben zu reflektieren, ne? Und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie meine persönliche Angst aus irgendwelchen Gründen, die ich vielleicht auch nachvollziehen kann, was nicht bedeutet, dass diese Menschen per se so gefährlich sind, wie ich vielleicht in dem Moment, also mein Alarmsystem dann in dem Moment so anschlägt und sagt, oh Gott, also es gibt auch andere, also ich hatte zum Beispiel, um auch mal eine Schlussanekdote zu erzählen aus dem Buchhandel, ich hatte vor einiger Zeit einen Kunden, da war mir auch schon relativ klar, also ich glaube, der hat das auch selber gesagt, der hat sich ein Buch schicken lassen an eine bestimmte Einrichtung. So. Also da war mir auch klar, okay, der ist irgendwo untergebracht, irgendwo stationär oder in einer betreuten Einrichtung oder so. Und der kam schon in den Laden und hat, ich glaube, übers Handy oder so Musik gehört. Die ganze Zeit. So laut, dass das jeder zwangsläufig mitbekommen hat.
Unabhängig von Psychose würde mich das nerven.
So Ghetto-Straßen-Rap so. Und damit ist er dann irgendwie so durch den Laden gelaufen. Und ich als sehr reizempfindlicher Mensch habe gesagt, oh, wo kommt das her? Muss das sein? Oh Gott, warum? Und dann kam der halt auch noch zu mir. Und ich habe im ersten Moment auch überlegt, bitte ich ihn jetzt die Musik auszumachen. Hab's aber dann am Ende doch gelassen, weil ich mir nicht sicher war, welchen Zweck die Musik für ihn hat. Und ob sie nicht irgendein stabilisierender Faktor für ihn ist, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt.
Gut möglich, wobei Kopfhörer
so,
auch.
Und ich wusste nicht genau, verunsichert ihn das jetzt komplett oder macht ihn das nicht irgendwie total konfus oder belastet ihn das, wenn er jetzt die Musik ausmachen muss oder so. Deswegen habe ich dann versucht, möglichst zu ignorieren, dass er sehr laut Musik hört während des ganzen Gesprächs, das wir geführt haben über das Buch, was er bestellt hat. Und hat mir auch ansonsten also es war klar, dass da irgendwas querläuft, also auch von den Sachen, die er mir so erzählt hat, das war sehr, sehr seltsam. Aber ne, abgesehen davon, dass der einfach ein bisschen seltsam war, war halt sonst nichts. So, man konnte sich mit dem unterhalten.
Ja.
Es hatte nicht immer so nachvollziehbaren Sinn, was er so von sich gegeben hat, aber man konnte sich mit ihm unterhalten und er hat das Buch bestellt und er hat es bezahlt und genau, hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, er hat mir noch eine schöne, was hat er mir gewünscht? Schöne Mondnacht? Nein, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwas, was mir noch nie gewünscht wurde.
Kreativ.
Ja, schon. So, sind wir dann, glaube ich,
damit haben wir, glaube ich, diesem Buch seine Schuldigkeit getan. Dieses Buch ist Schuldigkeit.
Also auf jeden Fall möchte ich nochmal sagen, wir können wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Auch wenn wir jetzt nicht mit allem d'accord gegangen sind, was da drin steht.
Ja, und noch so ein, zwei,
muss man ja auch überhaupt nicht.
Ja, ein, zwei auch wirklich einfach kleine fachliche Fehler drin sind. Da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Ja. Ist auch nicht der Weltuntergang und es ist nichts, nichts Massives.
Vielleicht so als es ist kein böser Vorwurf oder sowas, aber es ist eher ein Vorwurf ans Lektorat oder ans Korrektorat. Es gibt zwei Stellen, wo von Kurt Cobain die Rede ist und an einer Stelle ist einfach Kurt von Kurt Cobain mit C geschrieben.
Ach, Kurt.
Ja, so, ich glaube C-U-R-D oder C-U-R-T oder sowas, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch C, aber auf jeden Fall ist Kurt Cobain falsch geschrieben. Und ich als früher sehr, sehr fanatischer Nirvana-Fan habe kurz in mich reingeschrien, als ich das gelesen habe. Aber shit happens. Sowas kommt vor.
Das ist nicht das Entscheidende des Buches.
Das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Und man kann sehr, sehr gut, wie man jetzt gehört hat, sehr, sehr gut darüber diskutieren und unterschiedlicher Ansicht sein darüber. Aber auf jeden Fall spricht es einige sehr, sehr wichtige Dinge an, historisch gesehen und für die Gegenwart.
Ja.
Und das macht ja eigentlich ein gutes Buch aus,
würde ich sagen. Über meinem Wohnzimmer scheinen gerade ein halbes Dutzend Menschen umgefallen zu sein.
Ich wollte gerade sagen, du hast sowieso sehr geräuschintensive Nachbarn, möchte ich das mal nennen. Ich würde wahnsinnig werden, wenn das meine Nachbarn wären.
Der Preis dafür, in der Innenstadt zu wohnen.
Genau.
Dann danken wir noch einmal, danken wir noch einmal, Lea de Gregorio. Es tut mir alles, was ich gesagt habe, tut mir leid.
Na, ich glaube, das muss nicht. Ich glaube, wir haben das mit dem gebotenen Respekt und der gebotenen Ernsthaftigkeit.
Insbesondere die gebotene Ernsthaftigkeit, die war ganz oben auf.
Die gebotene Ernsthaftigkeit besprochen und ja, keine Ahnung, lest das Buch auf jeden Fall.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Das tun wir.
Ciao, ciao.
Tschüss.